Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Hanna Bethke, Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Zuvor unter anderem im Feuilleton der FAZ. Willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir schauen auf diese Themen des Tages gemeinsam, das Urteil im Mord von Ida Oberstein, die Debatte um Panzer für die Ukraine und dann haben wir am Vormittag noch die Nachricht erhalten, Sie haben es gerade in den Nachrichten hören können, vom Tode eines ganz Großen des Kinos, der Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Ein Mann, der schon auch mit einer gewissen Melancholie auf das Kino geschaut hat, als er älter war.
J'ai un sentiment qu'il n'a pas, il n'a pas tel qu'il a été inventé et fonctionné, il est allé à,
ich habe das Gefühl,
on lui a volé sa jeunesse,
dass man dem Film seine Jugend geraubt hat.
Et que ça n'est pas allé plus loin, comme des parents qui,
und dass es nicht sehr weit gekommen ist mit dem Film,
grandis,
wie bei Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder groß werden.
La télévision, les communications d'aujourd'hui.
Jean-Luc Godard, 2013 war das. Wir werden ihn würdigen heute in Studio 9. Aber, liebe Hanna Bethke, eins werden wir nicht machen. Über die Queen und den neuen König sprechen. Das haben wir natürlich nach rein journalistischen Kriterien entschieden. Aber es gibt auch eine Umfrage. 42% der Deutschen lässt das ganze Thema kalt. Also kein Interesse am Abschied von Elisabeth oder an der Ankunft des neuen Königs von Charles III. Wir sind also mental doch irgendwie echt eine Republik.
Ja, das ist ja eher ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Also ich meine, wenn jemand stirbt, ist Trauer natürlich vollkommen angebracht. Aber auch mir ist das monarchische Wesen doch recht fremd. Ich bin überzeugte Demokratin. Mhm. Ich habe keine Faszinationsregungen, wenn ich Könige sehe.
Ich hatte ja am Freitag dann fast schon das Gefühl, wenn wir mal so einen richtig guten Bundespräsidenten haben, dass wir auch mal drüber nachdenken könnten, den zu krönen. Und dann bleibt das einfach in der Familie. Aber lassen wir lieber, ne? Wir haben auch genug Themen, über die wir heute sprechen können, auch in den nächsten Tagen. Ich sage erstmal schön, dass Sie da sind und schönen guten Tag an alle, die uns zuhören. Wir schauen auf die Themen des Tages und sind beim juristischen Abschluss einer Tat, die das ganze Land schwer erschüttert hat oder vielleicht besser gesagt verstört hat wegen dieser unglaublichen Sinnlosigkeit. Im vergangenen September die tödlichen Schüsse auf einen jungen Tankstellenmitarbeiter, der einen Kunden darauf hingewiesen hatte, dass er bitteschön eine Maske tragen muss. Dieser Mann, der geschossen hat, ist jetzt verurteilt zu lebenslanger Haft. Bevor wir darüber sprechen, die Infos zum Urteil hat Golo Schlenk.
Das Landgericht Bad Kreuznach stellte, anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert, keine besondere Schwere der Schuld fest. Nach einem halben Jahr Prozessdauer war das Gericht aber überzeugt, dass der 50-jährige Mario N. im September vergangenen Jahres einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter erschossen hat. Der Täter habe damit ein Zeichen setzen wollen gegen die aus seiner Sicht ungerechtfertigten Corona-Maßnahmen. Das spätere Opfer hatte ihn beim erstmaligen Betreten der Tankstelle aufgefordert, die Corona-Maske aufzuziehen. Das, so die Vorsitzende Richterin, habe ihn so verärgert, dass er kurze Zeit später zurückkehrte, diesmal bewaffnet und mit Corona-Maske. Er provozierte den Mitarbeiter, indem er unmittelbar vor ihm die Maske herunterzog. Nach kurzem Wortwechsel schoss Mario N. dem 20-Jährigen in den Kopf. Obwohl er bei der Tat etwa 2 Promille Alkohol im Blut hatte, war nach Überzeugung des Gerichts die Schuldfähigkeit nicht beeinträchtigt.
Also lebenslange Haft für den Mörder von Ida Oberstein. Hanna Bethke, das ist ein Urteil, das in gewisser Weise auf der Hand lag, ne? Also alternativlos war.
Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist ganz, ganz schrecklich. Ich wäre nur trotzdem ein bisschen vorsichtig, so von außen gleich so eindeutige Interpretationen da heranzutragen, was ja schnell kam, dass das sozusagen eine Radikalisierung der Querdenker-Szene gewesen sei. Weil ich jetzt von außen die mehreren Faktoren, die da sicherlich eine Rolle gespielt haben, nicht beurteilen kann, die Psyche des Täters und so weiter. Also deshalb bin ich da mit so einer rein politischen Deutung, wäre ich da einfach von außen ein bisschen vorsichtig, obwohl es natürlich in diesem Kontext zu sehen ist.
Aber gut, ich meine, die Tatsache, dass jemand, bei dem offenbar wirklich die Dinge nicht in Ordnung waren, in vielerlei Hinsicht, dann diese politische Erklärkulisse für eine solche Tat hat, das ist natürlich auch Ausdruck einer Polarisierung, die natürlich beim ganz großen Teil nicht zu solchen Taten führt, aber doch ja ein gesellschaftliches Klima beschreibt, das damals vorherrschte.
Ja, das ist richtig, aber trotzdem ist es ein Einzelfall und nicht jeder, also auch nicht radikale Anhänger der Querdenkerbewegung sind automatisch deshalb gleich potenzielle Mörder. Da wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig, obwohl ich das wirklich sehr, sehr kritisch sehe und auch ganz beunruhigend finde, was alles dahinter steckt, diese Rezeption der deutschen Pandemiepolitik, diese Regungen, dass wenn man sich eine Maske aufsetzen muss, was nun wirklich nicht viel verlangt ist, dass das dann gleich ein Ausdruck dessen sein soll, dass unsere Freiheit uns genommen würde und wir nicht mehr normal leben dürften, das ist eine völlige Verzerrung der Realität.
Ja, ich meine, es ist eigentlich fast schon wieder schwer vorstellbar aus der Perspektive des September 2022, wo wir natürlich immer noch die Thematik irgendwie im Raum haben, aber natürlich schon lange nicht mehr diese Brisanz und diese Frontstellung, ja, diese Freiheitsfrage, die dann so groß wird.
Empfinden Sie das wirklich so? Weil ich finde, es ist nach wie vor sehr internalisiert, auch in der Gesellschaft, auch das Abstandsempfinden und so. Ich glaube, da hat sich schon einiges geändert und auch die Maske ist nach wie vor so ein, also es wird schnell so ein Symbol für einen Reflex einer ganz emotionalisierten Debatte, die ich jetzt so nicht teilen kann, weil ich das nach wie vor wirklich keine Zumutung finde, diese Maske aufzuziehen. Also in meinem Empfinden ist es nicht so, dass wir es schon überwunden hätten.
Ich habe wahrscheinlich nicht komplett überwunden, aber ich habe das Gefühl, die Akzeptanz in beide Richtungen ist größer. Also wenn man, allein auch weil die Regeln natürlich viel lockerer sind jetzt mittlerweile, wenn man Menschen ohne Maske sieht, dass dann viele, der es wichtig ist, einfach sagen, ja, whatever. Ich habe übrigens vor dem Hintergrund gesehen, das ist jetzt ein bisschen weiter weg auf der anderen Seite des Atlantiks, wie in öffentlichen Verkehrsmitteln in New York mittlerweile für Masken oder auch nicht Maskentragtoleranz geworben wird. Da sieht man also 4 Piktogramme, wie jemand eine Maske richtig trägt, wie er sie falsch trägt, wie er sie gar nicht trägt. 3 habe ich jetzt, ich weiß nicht, es gab noch ein 4. Und darunter diese Aufforderung, man möge bitte tolerant miteinander umgehen, egal wie man es hält. Und das finde ich schon eine interessante Entwicklung.
Das stimmt, das ist eine interessante Entwicklung. Das hängt sicherlich, nehme ich mal an, auch damit zusammen, dass man die Spannung nicht die ganze Zeit aufrechterhalten kann. Ich beobachte das auch bei mir selber. Also ich bin eine ziemlich konsequente Maskenträgerin. Ich bin auch zum Glück bisher Corona-frei durch die Pandemie gekommen.
Halleluja, herzlichen Glückwunsch.
ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Aber es ist auch, also meine Strenge hat da auch nachgelassen, wenn Leute die Maske nicht tragen. Auch wenn ich es begrüßen würde, wenn wir uns einfach in den öffentlichen Verkehrsmitteln da alle disziplinieren könnten. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen, das lässt dann automatisch ein bisschen nach. Aber ich denke nicht, dass das schon, also auch alle seelischen, inneren und politischen Prozesse, die mit der Pandemiepolitik verbunden sind, das ist nach meiner Beobachtung noch nicht so weit weg.
Ja, zumal wir kommen ja wahrscheinlich auch wieder in eine Situation, wo sich ein paar mehr Fragen stellen, wieder möglicherweise mehr Regeln im Raum sind und dann haben wir auch möglicherweise eine Wiederauflage der Diskussion und Auseinandersetzung. Ich hoffe, wir haben nie wieder eine Wiederauflage dessen, weswegen wir heute drüber sprechen, eben dieser Mord an der Tankstelle Niederoberstein, die ja einfach so, ich meine, wir haben jetzt dieses lebenslänglich als Urteil, das hilft ja den Angehörigen nichts letztendlich. Das finde ich ist immer so das Traurige, dass da ein junger Mensch wirklich so sinnlos aus dem Leben gerissen wurde, letztendlich für nichts.
Ja, das ist ganz, ganz schrecklich. Das kann die Tat nicht wieder rückgängig machen. Ich weiß aber, also es gibt, glaube ich, nie einen Sinn, dass ein so junger Mensch aus dem Leben gerissen wird. So, aber es ist natürlich ganz schrecklich für die Angehörigen. Es wäre aber natürlich noch schlimmer, wenn das Urteil nicht in dieser Weise ausgefallen wäre.
Also da können Sie jetzt auch damit leben, dass die besondere Schwere der Schuld, das wäre ja im Prinzip noch das obendrauf gewesen bei diesem Urteil, dass sie nicht festgestellt wurde.
Das sind jetzt juristische Feinheiten, könnte ich jetzt die Differenzierung so gar nicht vollziehen. Und ich finde das jetzt erstmal als Botschaft, finde ich das richtig. Und hoffe, also wie Sie schon gesagt haben, dass es uns auch eine Mahnung sein könnte, dass eben diese gesellschaftlichen Debatten sich nicht so verhärten, dass sowas dann dabei mit herauskommen kann.
Was hören wir aus dem politischen Berlin? Ich liebe ja diese Floskel, Hanna Bethke, das politische Berlin, das ist immer so ein schön...
Ja, das ist sehr hübsch.
Ja, ne? Das ist fast schon lyrisch. Ne?
Ja.
Also, was hören wir da? Wir hören da in gewisser Weise die Wiederaufführung einer Debatte, die wir ja schon kennen seit Kriegsausbruch, die Debatte um Waffenlieferungen. Jetzt geht es angesichts der ukrainischen Erfolge vor allem auch um offensivere Waffen, also um Kampfpanzer. Und wieder sind es vor allem die Sozialdemokraten hierzulande, die sagen, nein, kein deutsches Vorpreschen, keine Alleingänge, bitte nur in Absprache mit den westlichen Verbündeten. Die Ungeduldigeren in der Koalition sind dann die Liberalen und die Grünen, die nennen das Zögerlichkeit. Wie nennen Sie das?
Ich würde das eher als Vorsicht bezeichnen. Also ich gehöre nicht zu den scharfen Kritikern der SPD. Ich finde die Position legitim und ich finde wir müssen nach wie vor vorsichtig sein, uns nicht in eine totale Eskalation zu reden. Und ich frage mich auch nach wie vor, wohin es denn eigentlich führen soll, wenn wir immer mehr und immer schwerere Waffen liefern. Wann hört das auf? Und wann ist es doch so, dass die westlichen Staaten ziemlich mit dabei sind, in den Krieg einzusteigen? Mhm. Also insofern, Zögerlichkeit ist immer gleich so ein Vorwurf. Ich wäre da eher, also dass man mit Bedacht handelt, das finde ich legitim.
Ja, wenn Bedacht nicht dazu führt, dass man diejenigen, die man unterstützt, aus vollem Herzen und weil wir ja zu Recht davon ausgehen können, dass die Ukraine da auf der richtigen Seite der Geschichte steht und Russland diesen Angriffskrieg führt, dass Bedacht nicht dazu führen darf, dass der Ukraine die Mittel fehlen. Oder mal andersrum formuliert, wir sehen jetzt, das wurde zumindest von der ukrainischen Seite so kommuniziert, die Waffenlieferungen, die es bisher gab, die Unterstützung, die es bisher gab, haben eben möglich gemacht, dass jetzt diese Pattsituation im Osten der Ukraine, dass die offenbar aufgehoben ist, dass die Ukraine in der Lage ist. Und in diesem Momentum zu sagen, tja, und jetzt noch ein bisschen mehr und jetzt noch ein bisschen mehr Unterstützung.
Aber was heißt ein bisschen mehr? Also das frage ich mich dann immer. Und auch zu argumentieren, Deutschland soll nicht vorpreschen, das finde ich richtig. Das ist erstmal wirklich, finde ich, eine nachvollziehbare Position. Die SPD hat trotzdem ziemliches Kommunikationsproblem nach wie vor. Also weil irgendwie Esken das anders formuliert als Lambrecht und dann Kühnert sagt nochmal was anderes. Und da haben sie schon, da fehlt es an einer inneren Stringenz. Aber erstmal das Argument an sich finde ich nicht so abwegig. Und ich finde, es muss weiterhin auch die Frage gestellt werden, es gibt ja ein klares Bekenntnis von allen, auch von der SPD, natürlich für die Ukraine und für unsere Solidarität. Aber wenn man den Zeitraum sich anschaut, kann ich nach wie vor nicht abschätzen, wann hat das ein Ende? Ja. Und wann ist es dann mal genug?
Ich würde Ihnen sagen, wann es genug ist, wenn, und jetzt können wir darüber streiten, wie wir es formulieren, wenn Russland diesen Krieg nicht gewonnen hat oder wenn die Ukraine ihn gewonnen hat. Das wäre der Punkt.
Das ist die Frage, ob das zu schaffen ist. Also ich habe da kein endgültiges Urteil dazu. Deshalb, ich bin da einfach nur etwas zurückhaltend, da so vorzusprechen. Und ich beobachte immer noch mit großem Erstaunen, mit welcher Vehemenz von den Grünen das gefordert wird. Also wenn man die Geschichte dieser Partei sich anschaut, finde ich das nach wie vor, also zumindest bemerkenswert, welche ideologischen Umdrehungen diese Partei vollzogen hat. Trotz dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, geht das schon ganz schön flott. Also finde ich, das kann man schon durchaus nach wie vor so sehen.
Also ich bin bei diesem Vorwurf oder dieser Sorge vor dem Vorpreschen oder vor den Alleingängen dann aber häufig auch, stehe vor dem Eindruck, dass es so eine Art Mikado ist. Also dass es eine Sorge gibt, sich zuerst zu bewegen, wenn wir das jetzt auf der internationalen Ebene sehen. Ne? Die Amerikaner sagen, wir nicht. Die Franzosen halten sich sowieso vornehm zurück, kriegen dabei übrigens interessanterweise so gut wie keine öffentliche internationale Kritik ab. Und dass dann diese Zögerlichkeit insofern eine sträfliche Zögerlichkeit ist, weil sie nicht strategisch begründet ist, weil man sagt, und das wären ja legitime Gründe, wir müssen genau abschätzen, welche Auswirkungen hat das auf diesen Konflikt, wie wird Russland reagieren, das sind ja Dinge, die man durchaus erwägen muss, sondern eher diese Sorge, da etwas ungeschützt zu tun, ja, und damit alleine dazustehen, und das finde ich politisch zu wenig.
Ich teile das nicht so richtig, weil dieses Land auch eine besondere Geschichte hat und man könnte auch von der anderen Seite kommen und sagen, auch jetzt prescht Deutschland da schon wieder alleine vor und ist irgendwie schnell dabei mit schwerem Waffengeschütz, wobei hier auch nochmal ein bisschen das zu relativieren ist, glaube ich, wenn man so Generäle anhört, die sagen ja immer, oder viele von denen sagen, sie könnten diese Diskussion gar nicht richtig nachvollziehen, weil jetzt auch schon schweres Gerät geliefert worden ist, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Also es ist auch noch so ein bisschen, da müssten Militärexperten das vielleicht noch mal ein bisschen genauer uns erklären, was der Unterschied ist zwischen den Waffen, die jetzt geliefert worden sind und denen, die jetzt kommen sollen. Aber ich weiß nicht, ich finde es politisch nicht so schwierig zu sagen, das ist keine gute Idee, dass Deutschland hier so Alleingänge macht,
aber
ohne Absprache.
Aber auch wenn dann letztendlich die Ukrainerinnen und Ukrainer den Preis dafür zahlen?
Naja, das werden sie ja nicht. Es gibt ja Unterstützung. Es geht ja jetzt nicht darum, das sofort alles einzustellen, dass die westlichen Staaten überhaupt nicht mehr zur Verfügung stünden, sondern es geht, glaube ich, um die Frage ein bisschen, wo ist die Grenze und was können wir leisten und wann führt es doch in eine zu starke Eskalation. Ich bin überhaupt nicht dafür, das jetzt von heute auf morgen einzustellen. Ich finde nur im Reden darüber, wie ich schon gesagt habe, sollten wir uns dafür hüten, uns in eine zu schnelle Eskalation zu diskutieren.
Mhm. Wobei die natürlich da ist. Ne? Also diese Eskalation ist ja da. Und diese Frage, und weil Sie es gerade angesprochen haben, dass Sie sich gerade über die Grünen wundern. Ich meine, es gibt ja natürlich eine Vorgeschichte. Die Grünen, die schon wirklich gehadert haben in der Zeit der Jugoslawienkriege, in der Zeit des Bosnienkrieges, dann auch Kosovo, wo ja genau dieser Widerspruch auf einmal auf dem Tisch war. Diese Grundhaltung, Krieg an sich ist falsch und verkehrt. Und gleichzeitig aber die Situation, was tut man, wenn so etwas wie Menschenrechte, wie Demokratie, wie Selbstbestimmung gefährdet ist, kriegt man das hin ohne Waffengewalt? Und ich glaube, da gibt es natürlich eine sehr konsequente grüne Linie, die vielleicht jetzt im Moment relativ stark in eine Richtung ausschlägt, aber die natürlich ja eine starke Begründung hat. Und das Interessante finde ich, sie werden dafür ja nicht letztendlich auch beispielsweise in Umfragen bestraft. Also ich glaube, damit repräsentieren sie schon einiges, was auch wirklich in der Bevölkerung als Gedanke vorherrscht.
Ja gut, aber nur weil sie eben Umfragen dafür nicht abgestraft werden, bedeutet das ja nicht, dass sie sich sehr von ihren Ursprüngen vielleicht in bestimmten Positionen entfernen. Ich sage auch nicht, dass das nicht legitim wäre, sowas zu vertreten. Aber genauso legitim ist es zu sagen, ihr kommt jedenfalls in Teilen auch aus einer pazifistischen Tradition heraus, aus einer Friedensbewegung heraus. Und ich finde es einfach nur sehr auffällig, dass sehr viele Grüne am lautesten fordern, also oder mit am lautesten, und war, das war von Anfang an so, oder ziemlich schnell jedenfalls, schweres Geschütz zu liefern. Und das fällt mir als politische Beobachterin einfach nur auf. Und das hätte man, glaube ich, vor Ausbruch dieses schrecklichen Krieges so nicht vorhergesagt.
Ich glaube, ich kann Sie dann vielleicht zumindest teilweise ein bisschen glücklich machen mit einem kleinen Auszug aus dem Interview mit Omid Nuripur, dem Grünen-Chef, gestern Abend in den Tagesthemen, der nämlich darauf antwortet, was die Verteidigungsministerin Lamprecht von der SPD so grob skizziert hat, dass wir eben in Zukunft vielleicht die strengen deutschen Rüstungsvorgaben etwas lockern müssten. Das ist seine Antwort darauf.
Bei aller Notwendigkeit der Ukraine jetzt beizustehen, müssen wir bei Rüstungsexporten immer wieder schauen, wie sie zu nächsten Konflikten führen können. Und deshalb gilt es, restriktiv damit umzugehen. Und das gilt auch für die europäische Rüstungspolitik. Und da gibt es Beschlüsse des Europaparlamentes. Und davon sollten wir nicht zusammen runterkommen.
Also sagt der Grüne Omid Nuripur. Bisschen zufrieden?
Ja, ich würde sagen, da hat er recht mit dieser Position.
Sie erleben mich jetzt nicht außer Atem, aber doch etwas betrübt angesichts einer Nachricht, die heute Vormittag über die Bildschirme hier bei uns in die Redaktion kam. Jean-Luc Godard, der französische Regisseur und einer der wichtigsten Männer der Nouvelle Vague, ist gestorben, 91 Jahre alt in Paris. Godard, den man ja verbindet mit seinen bekannten Filmen, mit Außer Atem oder Die Verachtung. Zuletzt hat er dann eher filmische Essays gemacht, die sich mit der Geschichte des Kinos befasst haben. Zum Beispiel sein letzter Film Bildbuch. Und hier haben wir mal einen kleinen Ausschnitt, in dem wir Godard auf Deutsch hören können.
Da sind die fünf Finger, die fünf Seelen, die fünf Erdeteile. Ja, die fünf Finger. Aber alle zusammen formen die Hand. Und mit den Händen zu denken, ist die wahre Bestimmung des Menschen.
Jean-Luc Godard, heute verstorben. Und ich weiß, dass es für unsere Filmkritikerin Anke Lewicke, die jetzt hier in unsere kleine Runde dazugeschaltet ist, noch viel mehr ein Grund ist, traurig zu sein. Er war einer ihrer liebsten, ihrer wichtigsten Regisseure.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle einfach pathetisch werden. Er war der Vordenker, der Vorseher, der ewige Avantgardist. Und er war es, der ja mit jedem seiner Filme uns das Sehen richtig gelernt hat. Wie sieht man überhaupt Filme? Und das hat er gemacht, indem er uns die Mittel des Kinos mit seinen Filmen einfach immer reflektiert hat und gezeigt hat. Also zum Beispiel, was bedeutet Montage? Nehmen wir sein Regiedebüt Außer Atem. Wir sehen Gene Seberg und Jean-Paul Belmondo mit dem Cabrio rund um den Triumphbogen fahren. Und eigentlich denkt man, oh, Die Kamera müsste beide zeigen, aber es gibt immer Jump-Cuts auf das Gesicht von Gene Seberg. Und auf einmal wissen wir, ah, das ist ein Schnitt, das macht einen Schnitt. Wir sehen jetzt nur diese einzelne Frau, nicht das Paar. Vielleicht heißt es, dass das Paar alleine ist. Also das hat er uns einfach beigebracht. Und diese Szene, diese Jump-Cuts, die sind dann ja später auch total populär geworden in den ganzen Videoclips, Musikclips. Also das war sein avantgardistischer Anteil. Und seine Filme waren ja auch immer offene Kunstwerke. Also er selbst hat sich ja häufig als Gärtner bezeichnet. Er hat einfach überall Literatur, Zitate, Musikzitate, Zitate aus der Kunstgeschichte. Aber er hat auch mit Bildern aus Nachrichten gearbeitet und gefragt, was machen diese Nachrichtenbilder mit den Kinobildern? Was machen die Kinobilder wiederum mit den Nachrichtenbildern? Also das waren immer spannende Auseinandersetzungen. Und durch Assoziation ist etwas entstanden. Und mein erster Godard-Film, den ich gesehen habe, war Weekend 1967. Danach war ich völlig fertig, weil ich eigentlich das Kino und die Welt nicht mehr verstanden habe. Da sieht man 20 Minuten einen Autounfall, Autos ineinander gekeilt. Und irgendwann habe ich kapiert, hier geht es um Kapitalismuskritik mit Teil, was sich ineinander verschränkt und alles. Und ich fand es ganz interessant, gerade auf den Filmfestspielen in Venedig hat eben in seinem Eröffnungsfilm John Baumbach Weidneuss genau diese Bilder zitiert, um Kritik zu üben am American Way of Life. Also die Bilder von Godard sind lebendig präsent, sind Kinogedächtnis. Hm.
Weil Sie gerade Gene Seberg angesprochen haben, Außer Atem, Aboude Souffle. Ich habe gerade von meinem Gast, von Hannah Bethke, erfahren, dass sie sehr häufig in Verbindung gebracht werden mit dieser Schauspielerin allein wegen ihres Aussehens. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Als ich gerade in die Richtung schaute, hatte ich fast das Gefühl, ich gucke sozusagen nochmal in den Film hinein. Haben Sie eine Godard-Verbindung darüber hinaus?
Nee, tatsächlich bin ich sehr oft darauf angesprochen worden auf diese Schauspielerin. Ich kann das jetzt, da ich mich nicht von außen sehe, selber nicht so beurteilen, freue mich über diese Verbindung natürlich. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich da ziemlich blank. Ich bin keine Filmkritikerin. Ich bin da nicht sehr bewandert und habe daher keine tieferen Erlebnisse, die ich damit verknüpfen kann.
Ja, Anke Lewicke, die ist es natürlich, die da voll drinsteckt. Wir merken ja auch gerade mit dieser Emotionalität auch, wenn Sie das beschreiben müssen, Sie haben ja gerade schon deutlich gemacht, was so die Errungenschaften sind. Aber wenn Sie das nochmal ausführen müssen, wofür steht sein Kino?
Wofür sein Kino steht und das Kino der Nouvelle Vague ist erstmal, dass es Regisseure waren, die sich ihrer Vorbilder bewusst waren. Also das waren ja alles Filmkritiker vorher, Godard auch. Die haben eben wirklich tagelang, jahrelang in der Pariser Kinemathek gesessen und sie waren es, die zum Beispiel Hitchcock oder John Ford, den großen Western-Regisseur, zu Autorenfilmer erklärt haben. Also sie haben die Kinogeschichte dadurch nochmal umgeschrieben und dann auch mit ihren eigenen Filmen. Und da können wir ja auch bei Außer Atem bleiben. Das ist ja ein Spiel mit dem Film Noir. Also Jean-Paul Belmondo zitiert ja mit seinen Handbewegungen Humphrey Bogart. Aber gleichzeitig ist es eben ein Film, der das Lebensgefühl der Jugend nach der Studentenreflexion, einer Studentenbewegung einfängt. Also wie die Jugend ist Godard mit seiner Kamera ja auch auf die Straße gegangen. Es war eine bewegliche Handkamera und damit hat er die Wirklichkeit immer eingefangen. Und ich glaube, das ist die Leistung gewesen von Godard. Er hat großes Kino gemacht und immer die Wirklichkeit und auch die Politik mit reflektiert. Und deshalb kommt ja auch das Zitat von ihm, die Einstellung ist die Einstellung. Also wo man seine Kamera positioniert, damit bezieht man auch politische Stellung. Also er war auch ein politischer Regisseur.
Auf der letzten Berlinale lief ein Dokumentarfilm über Godard mit dem Titel See You Friday, Robinson, von der Regisseurin Mitra Farahani. Können Sie das erinnern, in welcher Verfassung war er dort zu sehen und zu erleben?
Ja, es war ja ein Austausch eigentlich zwischen zwei Künstlern, zwischen einem großen iranischen Regisseur, Golestan und Godard. Und die beiden sind mit E-Mails in Kontakt gegangen. Und See You Friday, Robinson, stammt schon eigentlich von Godard. So hat er eine Mail beendet, weil er sich wirklich gefühlt hat, ja, wie ein Robinson auf seiner einsamen Insel. Und wir sehen ihn dann auch immer wieder in seinem Schnittraum, in seiner Wohnung am Genfer See, wo er zum Beispiel Zugszenen aneinander schneidet. Also zum Beispiel Lumières Zug. Das war die erste Filmszene überhaupt, ein einfacher Zug. Zug. Dann aber die Züge, die eben in die Konzentrationslager geführt haben. Und wenn wir das so sehen, dann entsteht was. Also es löst eben etwas bei uns aus. Das hat er uns in dem Film nochmal vorgeführt. Gleichzeitig war er aber auch so ein bisschen so ein Schalk. Er trinkt Rotwein mit Wasser verdünnt, lacht in die Kamera. Und nachts beim Einschlafen liest er sich was aus einem Dashiell Hammett-Roman vor.
Hey, Mimi. What do you think will happen to Mimi and Dorothy and Gilbert now? Nothing new. They'll go on being Mimi and Dorothy and Gilbert, just as you and I will go on being us.
Ja, und das ist ja das Schöne an Godard. Er nimmt so einen Populärkulturenbezug und erklärt uns damit, wie die Romanfiguren ändern wir uns auch nie. Also da steckt ja viel mehr drin und das ist so schön, seine Stimme da nochmal zu hören. Und angesichts des letzten Films könnte man sagen, Godard war so ja in einer heiteren Aussichtslosigkeit. Und wir sehen ihn dann auch einmal und das ist wirklich sehr berührend, wenn er seine Wäsche faltet und er zitiert da Elias Canetti und sagt, wir waren nie traurig genug, um die Welt zu verändern.
Schöner Satz. Vielen Dank. Anke Lewicke, für diese Würdigung. Jean-Luc Godard ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Und ich nenne jetzt mal einen Begriff, bei dem ich in meinem Kopf eigentlich sofort diesen Gedanken hatte. Das ist so ein Begriff der Vergangenheit, Hannah Bethke, Zwangsarbeit. Aber da merke ich, bin ich wahrscheinlich sehr in meinem eurozentristischen Weltbild gefangen, gucke einfach nur direkt um uns herum. Und leider müssen wir feststellen, es gibt Zwangsarbeit, vor allem natürlich in anderen Teilen der Welt. Aber es gibt auch, und das ist die positive Nachricht vielleicht dieses Tages, es gibt auch Politik, die etwas dagegen tun will. Die EU-Kommission wird einen Vorschlag machen, der mit Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf dem europäischen Markt verbieten soll. Das ist eine Forderung, die das Europäische Parlament schon länger erhebt. Und jetzt hat es eben auch die Kommission aufgenommen. Ramona Westhof guckt sich das heute für uns genauer an. Wie genau will denn die EU-Kommission Waren aus Zwangsarbeit vom Markt fernhalten?
Das soll Aufgabe der Mitgliedstaaten sein. Also die sollen dafür zuständig sein, das Verbot durchzusetzen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Wenn die Länder einen Verstoß feststellen, dann muss das Produkt innerhalb von 6 Wochen vom europäischen Markt verschwinden. Das steht in diesem Vorschlag. Das ist natürlich erstmal einfach gesagt, aber es ist eine sehr komplexe Aufgabe, weil das Verbot für alle Phasen der Herstellung gilt. Also es sind ja zum Beispiel diese Lieferketten sehr, sehr undurchsichtig. Also es ist gar nicht immer klar, welche Komponenten des Produkts wo genau herkommen. Das ist also schon mal eine Stellschraube. Die Lieferketten müssen transparenter werden. Dafür müssen auch Unternehmen und Behörden zusammenarbeiten. In den USA ist es zum Beispiel so, dass die Unternehmen im Zweifel selbst nachweisen müssen, dass keine Zwangsarbeit eingesetzt wird und nicht andersrum der Staat nachweisen muss, dass Zwangsarbeit eingesetzt werden muss. Das hatten so auch viele EU-ParlamentarierInnen für die EU gefordert und auch, dass betroffene ArbeiterInnen eine Entschädigung bekommen. Das ist jetzt alles, wo erstmal in diesem Vorschlag nicht drin. Der Vorschlag der Kommission ist aber eben auch erstmal nur ein Vorschlag, der muss noch durchs Parlament und dann von den Mitgliedstaaten angenommen werden.
Hannah Bethke, haben Sie Fragen an das Thema? Ich hätte auch eine für Sie, aber manchmal ruft das ja auch erstmal Fragen hervor, wenn man sowas hört.
Ja, mir geht bei solchen Themen immer durch den Kopf unsere eigene Verantwortung im Konsum. Also als Sie jetzt gerade sagten, Zwangsarbeit, das klingt wie überwunden. Das wäre jetzt gar nicht meine Assoziation gewesen, sondern tatsächlich die Herstellung in der Textilindustrie. Da gab es schon so oft so schreckliche Nachrichten. Und wir sind die Konsumenten, die sowas erwerben und dann, also es geht ja sehr oft eben um Kleidung und das dann anziehen. Ich kann mich da selber auch gar nicht rausnehmen. Und ich frage mich dann immer, gibt es einen Weg aus dieser Verstrickung? Also ich finde es auch nicht gut, wenn man jetzt irgendwie mit so einer scharfen Moral kommt und wir uns alle selber anklagen. Aber natürlich stellt sich die Frage, was kann ich als Konsument da ändern? Und insofern finde ich das jetzt erstmal eine positive Nachricht, dass das auch auf staatlicher Seite versucht wird zu regulieren. Also wie gut das dann umgesetzt wird, das klang jetzt doch ein bisschen komplexer, als ich gedacht hätte.
Vor allem diese schöne Verschiebung in die Verantwortung der Mitgliedstaaten.
Ja, genau.
Ich meine, sonst macht die EU-Kommission noch gerne Sachen selbst, aber gut. Aber weil Sie gerade sagten, Verquickung, das finde ich ganz interessant.
Verstrickung.
Ja, oder Verstrickung und Verquickung, in der wir alle stecken. Ja, also und diese Frage, ne, also wie auch diese Produktionsketten einfach zusammenhängen, die ja, das ist vielleicht jetzt die Entlastung für uns als Konsumentinnen und Konsumenten, auch nicht immer so ganz nachvollziehbar sind, auch wenn man natürlich ahnt, bei einem T-Shirt für irgendwie 3 bis 6 Euro, dass da irgendwo gespart werden musste. Aber ich denke das gerade auch noch vor dem Hintergrund dieser ganzen großen Debatten, die wir gerade führen. Ne? Also mit wem sind wir eigentlich befreundet in der Welt? Mit wem treiben wir Handel? Ich habe so den Eindruck, dass wir gerade eine große Krise dieser Idee der Globalisierung einfach auch durchleben. Einerseits, weil wir merken, da sind Länder, die von ihrer politischen Grundhaltung, Ideologie und Kriegstreiberei nicht mehr in dieses Bild passen, aber eben auch, ne, Stichwort Produktionsbedingungen, Umweltbedingungen. Also im Prinzip, wozu führt das am Ende, dass wir eigentlich eine Europäisierung auch all dieser Produktionsketten auch wieder brauchen letztendlich?
Ja, ich bin da nur nicht so optimistisch. Die Frage ist, wo führt die Krise zu nachhaltiger Veränderung? Und da glaube ich das eigentlich eher nicht so. Ich glaube da nicht so richtig dran, dass allein durch kritische Einsicht die Menschen bereit sind, sich zu verändern. Wir haben das gerade aus der Filmkritik gehört. Vielleicht sind wir nicht traurig genug, um die Welt zu verändern. Ich fand das wirklich ein sehr schönes Zitat, das man auf sehr viele Sachverhalte anwenden kann. Also wodurch sollten wir diese Globalisierungsketten so schnell unterbrechen können? Das sehe ich nicht. Und ich glaube, ein Problem liegt auch daran, Sie haben jetzt das 3-Euro-T-Shirt genannt. Es ist nur so, es gibt auch T-Shirts für 100 Euro, die ebenfalls in Bangladesch hergestellt worden sind, unter widrigsten Bedingungen. Deshalb ist für mich dann auch die Frage als Konsumentin, wenn ich jetzt nicht radikalen Konsumverzicht praktizieren will, was kann ich denn tun, um da rauszukommen? Oder geht es nicht?
Ja, ich meine, dieses Stichwort, ne, wir sind nicht traurig genug. Es gibt ja Organisationen, die dafür sorgen, dass wir regelmäßig trauriger gemacht werden durch ihre Berichte.
Ich weiß nicht, ob traurig da das richtige Wort ist.
Naja, also weil die Erkenntnisse so hart sind. Ne? Stichwort eines UNO-Berichts, der eben auch gerade, Ramona, zu diesem Thema vorgestellt wurde.
Genau, es gibt einen neuen Bericht von der UNO, von der International Labour Organization innerhalb der UNO, die sich mit moderner Sklaverei befasst. Also darunter fällt nicht nur Zwangsarbeit, sondern auch Zwangsehen. Aber wir gucken jetzt erstmal den Zwangsarbeitsteil an. Die UN sagt, die Zahl der Betroffenen sei da unter anderem auch wegen der Pandemie signifikant gestiegen. Besonders Frauen und Kinder sind gefährdet. Zwangsarbeit, worauf wir uns ja jetzt irgendwie mal beschäftigen, gibt es in beinahe jedem Land der Welt. Also das hat, selbst wenn man da eurozentristisch unterwegs ist, kann man das eigentlich gar nicht, also ist man da trotzdem irgendwie nah dran. Die allermeisten Fälle von Zwangsarbeit gibt es in der freien Wirtschaft. Davon ein großer Teil sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen, steht in dem Bericht. Staatlich angeordnete Zwangsarbeit mache insgesamt eher einen kleineren Teil aus. Auch noch eine krassere Zahl fand ich, 12% der von Zwangsarbeit betroffenen Menschen sind Kinder und davon die Hälfte in kommerzieller sexueller Ausbeutung und man geht von einer hohen Dunkelziffer aus, also das finde ich auch schon mal eine krasse Zahl. Und dieser Bericht fasst natürlich nicht nur Zahlen zusammen, sondern die UN schlägt auch eine Reihe von Maßnahmen gegen Zwangsarbeit vor. Unter anderem braucht es mehr und bessere Arbeitsinspektionen. Da auch in dem EU-Bericht geht es um die Überwachung von Lieferketten. Aber auch sowas wie zum Beispiel den Ausbau sozialer Sicherungsnetze und Maßnahmen, die besonders vulnerable Gruppen mit Bezug auf Zwangsarbeit in den Fokus nehmen, wie zum Beispiel Kinder, Frauen oder auch MigrantInnen.
Ich würde sagen, jetzt bin ich traurig genug.
Ja, auf, lasst uns die Welt verändern. Okay.
Ramona Vesto, vielen Dank für die Darstellung dieser Zahlen, dieser Berichte. Und ich habe jetzt hier noch ein Thema und Micky Beisenherz würde das jetzt so einleiten. Zeit Online schreibt, Kevin Kühnert deaktiviert Twitter-Account, weil er nämlich sagt, die Diskussionskultur habe mittlerweile eine Ebene, ein Niveau erreicht, dass er da nicht mehr dabei sein möchte. Hanna Bethge. Kriegt er dafür ein Like von Ihnen auf Twitter? Nicht mehr?
Like nun eben gerade nicht, kann das nachvollziehen. Ich bewege mich da in viel, viel geringeren Dimensionen als jetzt Kühnert, der glaube ich über 300.000 Follower oder so gehabt. Aber es ist schon ziemlich zum Abgewöhnen dort. Und die Aggressivität hat extrem zugenommen und es werden Sachverhalte sehr oft verzerrt oder falsch dargestellt. Insofern kann ich das verstehen, dass man auch als Politiker den Impuls verspürt, dieses Medium zu verlassen.
Aber es ist ja auch interessant, ne? Von der Entwicklungslinie her, der Kevin Kühnert, der natürlich früher, ich meine, er war immerhin schon Juso-Chef, aber der natürlich auch solche Medien ganz stark brauchte, um eine Aufmerksamkeit zu haben, noch nicht wirklich an den Fleischtöpfen der Macht war. Und jetzt ist er da, jetzt hat er den Zugang zu den ganzen klassischen Kanälen. Wenn er was sagt, dann ist das Thema für Tagesschau und Zeit und alle etablierten Medien. Und dass er dann sagt, jetzt brauche ich sozusagen das Underdog-Medium nicht mehr.
Ja, so kann man das sehen, aber ich finde, man sollte ihn dafür nicht anklagen. Also ich, wie gesagt, ich kann das schon verstehen. Es haben ja auch viele sich dazu entschlossen, in letzter Zeit Twitter zu verlassen, weil es eben keine gute Diskussionskultur da gibt. Und was Kühnert ja auch gesagt hat, dass die Gesellschaft dort eigentlich gar nicht richtig abgebildet und repräsentiert wird. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, also gerade auch als Politiker, also als Repräsentant des Volkes, dass eigentlich, was dort alles zum Ausdruck kommt, nicht unbedingt die Stimme des Volkes ist, sondern derjenigen, die besonders laut und besonders aggressiv sind.
Mhm. Ja, ich finde es interessant, ich will das jetzt vielleicht Kevin Kühnert gar nicht unterstellen, aber häufig verabschieden sich ja dann die Leute von Twitter mit dem Hinweis auf das miese Diskussionsniveau, die halt auch ganz kräftig Anteil daran hatten. Einige von denen kehren dann auch nach kurzer Zeit wieder zurück.
Das hat er ja auch schon gesagt, dass das jetzt kein generelles Statement gegen die sozialen Medien sei und dass das vielleicht auch nur vorübergehend sei. Das finde ich dann wieder so ein bisschen inkonsequent. Aber es ging ja um ein Interview, glaube ich, das er da geführt hat. Ich habe mir das dann nochmal angeschaut. Ich konnte das schon ein bisschen verstehen. Das ist dann, wenn man das im ganzen Kontext sich anhört, dann klingt das etwas anders als nur dieses eine Zitat. Man dürfe Putin keine irrationalen Argumente für eine weitere Eskalation, also sinngemäß jetzt liefern.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob Elon Musk so dabei ist, auch in den deutschen Debatten, dass er das feststellt, dass ein wichtiger deutscher Twitterer jetzt diesen Kanal verlässt, den er ja gerne erwerben möchte. Da gibt es nämlich jetzt auch eine wichtige Entscheidung, nämlich die Mehrheit der Aktionäre hat gesagt, lieber Elon Musk, ist okay.
Du kannst, er will ja nicht mehr. Er will doch den Kauf nicht mehr. Also
naja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so ein Spiel. Ja? Und sei es nur, um den Aktienkurs und den Preis noch mal ein bisschen zu drücken. Da gibt es ja viele, die sagen, wenn das passiert, dann ist eh vorbei. Ich zähle da ja nicht so zu diesen...
ich auch nicht. Nee? Okay. Also ich finde, dass da weder Panik noch Euphorie angebracht ist. Also natürlich ist das... mit Skepsis zu betrachten, wenn so jemand wie Musk das dann alles steuern will. Aber also es ist dann auch immer die Frage, was kann man denn in diesem Medium aufhalten? Wann fängt Zensur der Meinungsfreiheit an? Wann ist es einfach etwas, was wir aushalten müssen? Es ist ja auch freiwillig, dass man daran teilnimmt. Und jedem obliegt es, das auch wieder zu verlassen. Also ich sehe da nicht gleich den Untergang des freiheitlichen Denkens gekommen, wenn Musk das erwerben sollte, wenn es klappen sollte.
Zumal, und da sind wir wieder letztendlich bei dem Thema, bei dem wir auch gestern waren. Ne? Also wie viel Verantwortung hat eben gerade, ich bin schon gedanklich ganz
durcheinander. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin
eben gerade, wo wir eben gerade waren. Also bei dieser Frage, wie viel Verantwortung hat der einzelne Konsument? Ja, zum Beispiel, ne, wie sind Arbeitsbedingungen? Wie viel Verantwortung hat der einzelne Nutzer oder eben auch Netzwerke? Es ist letztendlich natürlich auch eine Frage der politischen Ordnung, der Regeln. Wie funktionieren solche Netzwerke und nicht? Also, dass wir das keinem Elon Musk oder wem auch immer das gehört überlassen.
Ja, aber ich meine, er wird sich ja auch dann nicht im rechtsfreien Raum bewegen können. Wenn es da jetzt Gewaltdrohungen gibt oder irgendetwas, was wirklich Grenzen des Legalen überschreitet, dann kann auch Musk gar nicht einfach machen, was er will. Also das muss man, glaube ich, auch ein bisschen da die Kirche im Dorf lassen.
Hanna Bethge von Zeit Online hier heute bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wie geht denn Ihr Tag heute noch weiter?
Ich werde jetzt gleich mich weiter mit den aktuellen Themen des Tages beschäftigen. Bin heute Abend nochmal in einer Talkshow und da werden wir dann weiter diskutieren.
Richtig, bei Maischberger, ja.
Ja, genau.
Ja. Jetzt natürlich noch die gemeine Abschiedsfrage. Da können Sie zeigen, ob Sie die Wahrheit sagen oder diplomatisch sind. Wo ist es denn schöner? Bei uns im Radio oder bei Frau Maischberger im Fernsehen?
Ich finde es gleichermaßen auf unterschiedliche Weise schön, sowohl hier als auch dort.
Die Diplomatin Hanna Bethge hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.